schaut man auf die Schlagzeilen der Tageszeitungen, so kann man lesen, Einzelhandel rechnet mit steigenden Preisen oder ADAC, Spritpreise im Juli drastisch gestiegen. Viele Menschen haben Sorge, dass ihr Geld am Ende des Monats nicht mehr reicht. Und trotzdem reden wir darüber, dass wir uns den Sozialstaat angeblich nicht mehr leisten können. Der DGB ruft jetzt am 26.09. zu einem bundesweiten Protesttag auf. Hart verdient deine Gesundheit, deine Rente, deine Arbeit. Das sind die Schlagworte, die im Titel drinstehen. Und im Aufruf heißt es nochmal, der Sozialstaat ist kein Geschenk der Politik oder der Arbeitgeber. Gute und sichere Arbeit, eine bestmögliche Gesundheitsversorgung und ein verlässliches Alterseinkommen sind nicht verhandelbar. Und damit sind auch schon ein paar Punkte angesprochen, um die es bei diesem Protesttag gehen soll. Wir freuen uns, dass Renate Licht vom DGB Hessen-Thüringen bei uns ist. Hallo Renate.
Ja, hallo.
Es ist wir haben eben schon mal gehört, die Frage mit dem Neoliberalismus ist schon länger im Raum. Seit den 70er Jahren ist es immer wieder ein Schlagwort. Und eine Kritik des Neoliberalismus ist immer, der Sozialstaat, der ist schlecht, den brauchen wir nicht. Der sorgt nur dafür, dass er den Markt verzerrt etc. pp. Und bei euch im Aufruf steht jetzt nochmal, der Sozialstaat ist kein Geschenk der Politik oder der Arbeitgeber, sondern der ist erkämpft worden. Wir haben ja die letzten Jahrzehnte, spätestens seit Beginn des Neoliberalismus, immer wieder damit zu tun, dass es Attacken auf den Sozialstaat und auf erkämpfte Rechte von Arbeitnehmern und Arbeitnehmern gibt. Du bist jetzt schon relativ lange bei der Gewerkschaft dabei, seit den 90er Jahren. Du hast schon so einiges mitgesehen, zum Beispiel damals die sogenannten Hartz-IV-Reformen, die Agenda 2010. Wenn du das jetzt mal versuchst einzuordnen, das, was wir gerade aktuell an sogenannten Reformen auf der Bundesebene, in der Bundespolitik sehen, wie massiv ist denn der Angriff auf den Sozialstaat, den wir gerade erleben?
Also du hast natürlich vollkommen recht. Solange ich mich erinnern kann, sind wir als Gewerkschaften sehr, sehr oft in der Situation, in einer Verteidigungssituation, dass wir erkämpfte Rechte neu verteidigen müssen, dass es weniger in die positive Richtung für uns geht, sondern wir wirklich tatsächlich immer nur diese Verteidigungsposition haben. Und das hat sich in den letzten Jahren natürlich nochmal verschärft. Man hat so das Gefühl, eine Krise jagt die nächste. Ich erinnere, Finanzkrise, dann kam Corona, der Krieg in der Ukraine, ein vollkommen irrationaler amerikanischer Präsident, wo wir nicht wissen, wie es mit den Steuern geht. Und gleichzeitig haben wir aber auch Probleme, die selbst gemacht sind in unserem Land. Angefangen bei den verpassten Einstieg in die E-Mobilität, die Probleme, dass der Energiestrompreis mittlerweile für viele Branchen wirklich zu einem Problem wird. Wir haben gleichzeitig einen Pflegenotstand, wie man es ja auch täglich in der Zeitung liest. Wir haben eine sehr, sehr schwache Binnennachfrage. Und all das nimmt jetzt die Politik zum Anlass, um, man sagt immer so schön, täglich ein neues Schwein durchs Dorf zu treiben, also täglich neue Reformvorschläge zu machen, die aber alle nur damit zu tun haben, Arbeitnehmerrechte abzubauen, Sozialstaat abzubauen. Und wenn man genau hinschaut, wird keiner dieser Vorschläge wirklich auch nur einen Arbeitsplatz sichern oder neu schaffen.
Du hast es jetzt schon gerade gesagt, es sind immer viele Themen, auf die aufgestiegen wird. Ich habe auch so das Gefühl, es gibt so eine allgemeine Stimmung, wo die Leute eigentlich gar nicht mehr so richtig hinhören und sagen, naja, irgendwie die Regierung, die muss da irgendwie was ändern. Es entsteht so ein diffuses Gefühl von, naja, es muss sich irgendwas ändern und jetzt macht die Regierung was. Deswegen finde ich es gut, wenn wir nochmal genauer drauf gucken, was ist denn jetzt eigentlich genau geplant? Ihr habt ja in eurem Aufruf ja schon mehrere Punkte genannt. Gute und sichere Arbeit, bestmögliche Gesundheitsversorgung und ein verlässliches Alterseinkommen, sprich die Frage, wann und wie man mit welchem Niveau in die Rente gehen kann. Sind das die zentralen Themen, wo jetzt politische Verschlechterungen geplant sind durch die Regierung?
Das sind zentrale Themen und ich würde es auch wirklich aufdröseln wollen. Angefangen hat es ja mit der ganzen Frage der Krankenhausreform, was ja auch schon vor der Sommerpause weitest gegen die Flöcke eingeschlagen worden sind. Das hat für uns jetzt die Konsequenz A, wir als Arbeitnehmer, wir als Versicherte sollen höher zuzahlen bei Medikamenten, bei Krankenhausaufenthalten und Ähnlichem. Aber es hat eben auch die Konsequenz, dass die Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen, in den Krankenhäusern, dass denen der Tariflohn nicht mehr gezahlt werden soll. Also ganz klassischer Angriff auf Gewerkschaftspositionen, auf Tarifverträge, auf uns als Gewerkschaften. Du hast das Thema Arbeit angesprochen, geht ja schon länger. Die Arbeitnehmer, alle viel zu faul, die junge Generation will nicht mehr, die feiern nur krank. Also Frage 8-Stunden-Tag, Angriff auf den 8-Stunden-Tag, wo viele Wissenschaftler sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man länger als 8 Stunden arbeitet, das erhöht das Risiko für Arbeitsunfälle, das steigert nicht mehr die Produktivität und. Aber das ist alles egal. Also es muss generell etwas passieren und dann fangen wir mal an beim 8-Stunden-Tag, weil in anderen Ländern arbeitet man ja auch länger.
Der 8-Stunden-Tag ist vielleicht auch nochmal ein ganz gutes Beispiel für das, was in eurem Aufruf drin steht, dass nämlich soziale Rechte und der Sozialstaat erkämpft wurden von der ArbeiterInnenbewegung, weil wenn man sich mal überlegt, wo kommt der 8-Stunden-Tag her, der ist 1918, also vor über 100 Jahren im Rahmen der Novemberrevolution in der Weimarer Republik schon eingeführt worden, weil die ArbeiterInnenbewegung damals in der Position war, das sozusagen durchzusetzen, auch gegen die Interessen der der Arbeitgeberseite. Also das heißt, man kann ganz gut sehen, dass da jetzt auch Sachen angegriffen werden, die eigentlich jetzt über 100 Jahre in dem sozusagen nicht so massiv unter Druck standen, wie es jetzt gerade aussieht. Was sind denn weitere Punkte, die im Themenarbeitsfeld sozusagen eine Rolle spielen?
Ein Thema, das mir ganz besonders auf der Seele liegt, ist die ganze Frage sachgrundlose Befristung. Wir haben aktuell die Situation, dass man Menschen 2 Jahre lang ohne irgendeine Begründung befristet einstellen kann. Diese Befristungen können immer wieder wiederholt werden in dieser Zeit, in den 2 Jahren. Und da kommt man jetzt auf die Idee, das könnte ja auch 4 Jahre lang gehen. Das bringt überhaupt nichts, außer dass die Arbeitnehmer länger in Unsicherheit sind, dass Menschen, die eine Familie haben, nicht kreditwürdig sind, dass sie Unsicherheit haben, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht. Es können bis zu 6 Arbeitsverträge, also Kettenarbeitsverträge, abgeschlossen werden. Also die kriegen jetzt eine sachgrundlose Befristung von 1 Jahr und dann nochmal ein halbes Jahr und dann nochmal ein Jahr und dann weiß man nicht, kommt nochmal was oder kommt nichts mehr. Also Unsicherheit ohne Ende, das erhöht natürlich auch das Erpressungspotenzial. Ne? Wenn den Menschen dann gesagt wird, du kriegst aber jetzt 50 Cent weniger für die Stunde, aber wir verlängern dich, dann wird es viele geben, die das machen. Und das ist eigentlich die Katastrophe.
Da würde ich dich gleich einfach nochmal fragen, Miriam. Du bist ja noch relativ jung, stehst noch nicht so lange im Berufsleben, hast aber viele Friends in deinem Umfeld, die eben auch gerade erst seit ein paar Jahren auf dem Arbeitsmarkt sind. Welche Rolle spielt für euch dieses Thema Befristung?
Also tatsächlich muss ich gestehe, ich bin bei mir und in meinem Freundeskreis ist es teilweise so, dass viele unbefristete Verträge bekommen haben, also sich glücklich schätzen können. Kenne aber auch durchaus das Dilemma. Ich meine, wir beide arbeiten ja in einem Bereich, wo es auch viel projektgestützt gearbeitet wird, also an Projekten entlang gearbeitet wird. Und da ist ja immer wieder das Dilemma, dass eben Projekte auslaufen, man sich wieder dann neu schauen muss, orientieren muss. Geht es überhaupt weiter? Wie kann es weitergehen und dass da natürlich teilweise schon auch eben befristete Verträge eine Rolle spielen. Und es macht natürlich unsicher und es macht mürbe auf Dauer, würde ich sagen. Das ist schon das, was ich auch mitbekomme, dass es einfach mürbe macht, sich immer wieder neu um seinen Arbeitsplatz Sorge zu machen. Und gerade sachgrundlose Befristung ist da natürlich doppelt und dreifach irgendwie schwierig damit umzugehen, weil es dann natürlich auch einfacher ist, eben nochmal in so eine Befristung reinzurutschen und gar nicht irgendwie rauszukommen. Und ich würde schon sagen, aus einer Beobachtung heraus oder auch im Gespräch mit älteren Personen oder mit meinen Eltern beispielsweise, merke ich schon, dass das einfach die Arbeitswelt heutzutage prägt, eben diese befristeten Verträge, gar nicht mehr dieses Erleben von, okay, ich bin irgendwie angestellt in einem Betrieb oder und kann da quasi meine lebenslange Karriere quasi ansetzen, fortsetzen, sondern schon immer die Frage, okay, wie lange bleibe ich hier in diesem Betrieb, in diesem Unternehmen, oder heißt es nicht für mich irgendwann auch, dass ich weiterziehe?
Kommen wir von den Berufseinsteigenden zu den Berufsaussteigenden, nämlich die Menschen, die nach einem langen und harten Arbeitsleben dann doch in die wohlverdiente Rente gehen wollen. Auch da sind massive Einschnitte geplant, vielleicht sogar die größten. Wobei, wenn man in die Meldung guckt, kann man sehen, dass die Politik sich da vielleicht auch noch nicht ganz hundertprozentig einig ist. Aber was liegt eigentlich gerade für Veränderungen im Rentenbereich auf dem Tisch, Renate?
Also das Thema gesetzliche Rentenversicherung wird ja jetzt wirklich schon sehr, sehr viele Jahre diskutiert. Wir haben auch schon erste Einschnitte. Wir haben ja jetzt die Entwicklung fast abgeschlossen zur Rente mit 67. Also alle Menschen, die nach 1964 oder die ab 64 geboren sind, müssen in der Regel bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres arbeiten. Das wird jetzt diskutiert, dass das noch nicht ausreicht. Wir haben als Gewerkschaften es geschafft, nochmal auch mit der jetzigen Koalition im Koalitionsvertrag festzuschreiben, dass das Durchschnittsrentenniveau bei 48% des letzten Einkommens liegt. Das heißt ja nicht, dass jeder 48% kriegt. Da sind ein paar, die haben mehr, da sind aber ganz viele, die weniger haben. Und gerade für Menschen mit einem geringen Einkommen hier in Ostdeutschland, ich denke an die Verkäuferinnen oder andere Leute im Service, da wird das Geld nicht zum Leben reichen. Und dann wurde ja unter Riester eingeführt, sozusagen, man nannte es immer das Cappuccino-Modell. Also wir haben eine gesetzliche Rente, die bildet die Basis, das ist der Kaffee. Dann kommt die Milch rein oder die Sahne, das ist eine betriebliche Altersvorsorge. Und das Sahnehäubchen obendrauf ist die private Altersvorsorge. Das Problem ist ja, dass hier in Ostdeutschland ganz viele Leute gar nicht die Möglichkeit hatten, eine private Altersvorsorge aufzubauen oder eben jetzt erst damit anfangen, dass da eben nicht so viel hinten rauskommt und auch die flächendeckende betriebliche Altersvorsorge, davon sind wir ganz, ganz weit entfernt. Hier im Osten noch weiter als im Westen, aber auch im Westen ist das bei weitem nicht der Fall. Ne? Und jetzt diskutiert man eben, ja, die durchschnittlichen Lebenszeiten, die Lebenserwartung erhöht sich und deswegen müssen wir jetzt auch die Rentenzeiten erhöhen. Das reicht alles nicht mehr aus. So wenige Arbeitnehmer für so viele Rentner und das funktioniert alles nicht. Also müssen wir das Rentenalter weiter erhöhen. Entsprechende Lebensarbeitszeit diskutiert wird momentan über 67,5 und das ist erst der erste Schritt. Es geht darum, dass die Durchschnittsrente irgendwann abzusenken. Dafür will man eine kapitalgedeckte Rente einführen, was ja schon die FDP in der letzten Regierung diskutiert hat, wo wir alle froh waren, dass dann auf einmal weg war, weil die Regierung geplatzt ist. Das Problem ist ja bei so einer kapitalgedeckten Rente, A, man weiß überhaupt nicht, wo sein Geld hingeht. Also geht es in irgendwelche staatliche Investitionen in anderen Ländern, wo wir eigentlich mit der Politik prinzipiell überhaupt nicht zufrieden sind. Geht es in Rüstungsfinanzierung oder geht es in Hochrisikobereiche? Keiner weiß es.
Oder in Immobilienfonds, wo die Leute dann daran beteiligt sind, dass ihre eigene Miete steigt.
Ja, also all das. Und es weiß ja auch keiner, was hinten rauskommt. Also in Amerika gab es in den 80er Jahren das Problem, dass diese Rentenfonds alle explodiert sind. Mit der Finanzkrise standen Leute, die ein Leben lang geglaubt haben, sie haben gut vorgesorgt, auf einmal ohne alles da. Und dieses Risiko ist halt auch nicht wegzudiskutieren. Eigentlich, Riester hat mal gesagt, ist das sehr für belächelt worden, die gesetzliche Rente ist sicher. Nee, nicht Riester, das war Blüm, Norbert Blüm, genau. Der hat das gesagt und er ist viel darüber gelächelt worden, aber im Prinzip ist es doch so. Schauen wir uns mal an, was nach dem Zweiten Weltkrieg war. Die gesetzliche Rentenversicherung war in der Lage, aufgrund des Umlagesystems direkt nach dem Zweiten Weltkrieg an diejenigen, die Ansprüche haben, eine Rente auszuzahlen, weil da musste kein Kapitalstock aufgebaut werden, da war nichts verloren gegangen, sondern die jetzt arbeitende Generation zahlt im Prinzip die Beiträge, für die Rentnergeneration das Geld bekommt. Und das ist das sicherste System, das diskutiere ich. Ich bin selbst engagiert in der deutschen Rentenversicherung und ich verstehe nicht, warum Politik das unbedingt kaputt machen will.
Und man kann ja auch nochmal sagen, dass nach 1989, 90 eine enorme Integration von 16 Millionen Arbeitskräften in ein Rentensystem gelungen ist, mehr oder minder, mit Problemen vielleicht in Ostdeutschland mit dem Rentenniveau, aber natürlich doch in ein System integriert sind, die ja da auch gar nicht vorher beteiligt waren, weil sie ja dazugekommen sind in das bundesdeutsche Rentensystem. Du hast jetzt viele Sachen genannt, warum man am 26.09. auf die Straße gehen könnt. Ihr organisiert jetzt in der ganzen Bundesrepublik 15 verschiedene Kundgebungen. Vielleicht sagst du uns noch mal ganz kurz, was, wann, wo und wie kann man vielleicht auch Menschen motivieren und mobilisieren, an diesem Tag auf die Straße zu gehen, um laut zu sein, um zu sagen, man ist mit dieser Art der Reformen nicht einverstanden?
Also sagtest schon 15 Veranstaltungen, davon eine in Frankfurt am Main und in Erfurt. Das ist unser DGB-Bezirk. Hier in Erfurt rufen wir auf an dem 26. früh 10 Uhr am Willy-Brandt-Platz sich zu treffen. Wir werden aus ganz Thüringen Busse organisieren, mit denen Menschen, die sich vorher anmelden, dann auch fahren können. Also die sollten sich dann möglichst früh bei uns anmelden, dass wir auch die notwendigen Kapazitäten zur Verfügung stellen können. Wir treffen uns also am Willy-Brandt-Platz, da wird es einen kurzen Auftakt geben. Dann wollen wir über den Juri-Gagarin-Ring hin zur Staatskanzlei eine kurze Demonstration machen, eine Zwischenkundgebung, von da aus auf den Anger, und da wird dann die Hauptkundgebung stattfinden. Beginn wahrscheinlich so gegen 11 Uhr, große Bühne, ähnlich wie am 1. Mai, wer sich daran erinnern kann. Es wird Reden geben. Der Hauptredner wird Stefan Körzel sein, unser ehemaliger DGB-Bezirksvorsitzender. Es wird mehrere Diskussionsrunden auf der Bühne geben zu den unterschiedlichen Themen, die aktuell in Richtung Sozialabbau, Abbau des Sozialstaates diskutiert werden. Das ist einmal die Frage gute Arbeit, da ist die Frage Krankenversicherung, die Frage Rentenversicherung, Pflege, aber auch die Situation am Wohnungsmarkt, wie sieht's da aus? Wir haben Diskussionen zu der ganzen Frage Wehrpflicht, Wehrersatzdienst geplant. Wir haben die ganze Frage Unterhaltsvorschuss, überhaupt noch nicht angesprochen worden. Der soll ja eingeschränkt werden. Der soll nur noch bis zum 16. Lebensjahr gezahlt werden. Für junge Eltern soll es weniger Elterngeld oder kürzeres Elterngeld geben. All diese Fragen, die alle Generationen betreffen und wo deshalb auch alle Generationen ganz, ganz herzlich eingeladen sind. Ältere, junge Familien, bringt eure Kinder mit, bringt alle noch einen Freund mit. Umso mehr wir werden, umso lauter wird das Signal sein, das da in Berlin ankommt.
Am 26.09. auf dem Willy-Brandt-Platz um 10 Uhr könnt ihr kommen, könnt ihr auch mit dem Zug anreisen oder mit den Bussen, die vom DGB organisiert werden. Wenn ich mich jetzt nochmal mit Fragen oder mich anmelden will, wo kann ich mich hinwenden?
Ja, immer an den DGB, also die DGB-Geschäftsstellen Nordhausen, Suhl, Gera oder hier in Erfurt, aber auch an die Einzelgewerkschaften. Also die Gewerkschaften sind einbezogen, sind informiert, informieren in den Betrieben, in den Einrichtungen und mobilisieren dafür und sind natürlich auch im Ablauf des 26. integriert.
Und vielleicht auch nochmal, um Unsicherheiten zu nehmen, weil der Sozialstaat betrifft uns ja alle. Es ist jetzt aber eine Veranstaltung, die über den DGB organisiert wird. Wenn ich jetzt kein Gewerkschaftsmitglied bin, aber sage, hey, das ist, finde ich, voll wichtig, kann ich dann auch einfach auf euch zukommen und sagen, hey, ich schließe mich an, ich mache mit, kann ich einfach reingehen oder ist da irgendwas zu beachten?
Nein, es ist jeder herzlich eingeladen, mitzumachen, und wenn er dann mitgemacht hat und es ihm gefällt, dann hat er vielleicht dann auch die Motivation zu sagen, okay, jetzt will ich auch Gewerkschaftsmitglied werden, das wäre schön, ist aber bei Weitem keine Bedingung, also alle sind ganz, ganz herzlich eingeladen.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke euch.